Deutschlandfunk.
Am Hauptbahnhof von Hannover, nördlich des Bahndamms, sitzen, hocken, stehen an verschiedenen Ecken Menschen unruhig in kleinen und größeren Gruppen.
Man muss immer wieder sehen, wie die Szene ist. Die ist manchmal aggressiv, manchmal ist es ein bisschen ruhiger, aber meistens ist es schon sehr spannungsgeladen.
Der Sozialarbeiter Reinhard Gramlich ist seit bald 25 Jahren mit diesem Ort und seinen Menschen vertraut.
Also es gibt schon viele in der Szene, die wirklich älter geworden sind, wo man sich wundert, dass sie 30, teilweise 40 Jahre Sucht durchlebt haben, was mir oft ein Wunder ist, wie jemand das durchhält.
Deswegen bin ich hier. Seit Tagen schon.
Heroin im Alter.
Auch wenn oder auch weil meine eigenen Erfahrungen mit illegalen Drogen überschaubar sind, gilt ihnen immer wieder mein berufliches Interesse. Eine Quintessenz meiner bisherigen Recherchen: Es gibt sehr unterschiedliche Drogen. Es gibt sehr unterschiedliche Weisen des Umgangs mit ihnen. Und Heroin ist...
Feature von Jörn Klare.
Heroin ist nochmal etwas anderes.
Also durch das, dass Substitution da ist, sind die Leute auch in der Sucht älter geworden.
Dass die Lebenserwartung suchtkranker Menschen gestiegen ist, beobachtet nicht nur Gramlich. Es ist durch Studien belegt. Der Grund?
Bessere medizinische Versorgung bei Hepatitis und HIV. Schadensreduzierung, zum Beispiel durch sterile Spritzen. Substituierende Medikamente, die heroinabhängigen Entzugserscheinungen ersparen, ohne einen Rausch auszulösen. Kurz, Fortschritte in der Medizin und der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Wie, frage ich mich, kann man mit dem doch so oft als Teufelsdroge bezeichneten Heroin alt werden und im Alter leben?
Hi, grüß dich! Und willst du ein bisschen was sagen hier? Willst du ein bisschen was erzählen hier zur Szene?
Es ist nicht einfach, Menschen auf oder im Umfeld der Szene zu finden, die ihre Geschichte erzählen wollen.
Genau. Er macht ein Interview.
Ja. Ich bin 60, ich gehöre zur Kategorie Wie du lebst noch.
Micha, der Vorname muss reichen.
Wenn ich meine Zähne noch machen könnte, wenn ich da mal zukommen würde, die sind ja rausgefallen durchs Koks. Dann würde ich noch mal anfangen zu lächeln.
Micha hat Maurer gelernt und auch lange in diesem Beruf gearbeitet. Ein eher kleiner, fast zarter Mann mit langen, dünnen Haaren. Halb Rocker, halb Hippie.
Das ist nur ein Übergang für obdachlose Männer, sozusagen.
In T-Shirt und Boxershorts sitzt er auf seinem Bett in einem durch Paravents unterteilten Raum einer ehemaligen Schule.
Ich habe hier immer eine Ruhe, ist okay, manchmal hat man hier schon Arschlöcher, aber der Junge, der jetzt hier noch mitwohnt, der ist im Krankenhaus. Ich hoffe, dass sie ihn jetzt da operiert haben und dass er nicht kaputt gegangen ist.
Seit 5 Jahren ist die städtische Notschlafstelle Michas Zuhause.
Rotzen, ne? Spucken, den Arm an. Das ist nicht angenehm. Aber es gibt schlimmere Leute, die du als Mitbewohner haben kannst. Der war echt abgewichst. Dann habe ich auch mit dem Hammer vor ihm gestanden. Sachen her, was du hier weggenommen hast, sonst wird es hier flüssig.
Flohmarktatmosphäre mit einem kleinen Schrank, einem kleinen Tisch, einem stumm laufenden Fernseher. Michas ganzer Besitz.
Die meisten saufen hier, aber die sind auch Drogis, wie weiß ich genau, nur manche wissen es nicht. Die wissen es bei mir genau, weil ich es schon bemerkt habe, wie sie hier reingaffen. Ich sage, alles klar, der Film ist jetzt beendet. Dann gucken sie gar nicht mehr, dann sind sie schon wieder weg. Aber trotzdem, also ist schon ein bisschen, weil ich baue schon alles ordentlich. Ich mache mal alle Pumpen hier rein. Ne?
Pumpen?
Dass sie nicht irgendwo anders hinkommen.
Der Szenejargon für Spritzen.
Dann wird dann zugeknackt und dann ist er dicht. Dann kommt er in eine Tonne. Dass sich keiner verletzt, kein anderer. Ne? Aber ich habe Hepatitis C seit 25 Jahren.
Die Frage...
Ja, das war 1982.
Nach dem Anfang.
Großen Liebe. Bin ich ins Milieu gegangen. Und da habe ich erst ein paar geschluckt, ein paar Cola Weinbrand. Und dann traf ich einen, den kannte ich, der war ein bisschen älter als ich. Und dann sagte er, was ist mit dir los? Ich sage, ich hänge durch, meine Jugend lieber hat Schluss gemacht. Das war's diesmal. Sagt er, komm mal mit aufs Klo. Ich gehe mit aufs Klo, ich sehe seinen Besteckkasten. Das war noch richtig so ein altes Teil, eine Glaspumpe mit Gummi hinten und aufdrehbarer Nadel. Alles frisch von ihm, ne? Ich sage, meine Fresse, Respekt habe ich ja schon, aber probieren will ich es auch mal.
Heroin, in Reinform farblos, kristallin und für menschliche Organe ungiftig. Einmal in der Blutbahn flutet Heroin innerhalb von Sekunden Rezeptoren im Gehirn. Glückshormone wie Dopamin, Noradrenalin und Serotonin übernehmen das Kommando. Etwa jede dritte oder vierte Konsumentin wird davon abhängig.
Und dann hat er weißes Heroin gehabt. Das war so ein Krümel, das war nicht mehr als ein Streichholzkopf. Ich war 24 Stunden wie auf Wolke 7.
Ne? Der Kick.
Euphorisch. Die Last fällt von dir ab. Komplett ist dir alles schmeiß über die Schulter und tschüss.
Diamorphin bzw. Diacetylmorphin wurde erstmals 1873 halbsynthetisch aus Morphin gewonnen. Das wiederum auf Opium, dem getrockneten Milchsaft des Schlafmonds, basiert. Das Stammwerk des heutigen Pharmakonzerns Bayer ließ sich dafür 1898 Heroin als Markennamen schützen, unter dem die Substanz explizit als nicht süchtig machendes Medikament gegen Husten, allgemeine Schmerzen und einiges andere vertrieben wurde. Viele Substanzen, die heute als Drogen verpönt sind, begannen ihre Karriere als Medikament.
Man spricht ja heute von der Mehrfachabhängigkeit. Es gibt ja nicht mehr den reinen heroinabhängigen Polytoxikoman, also Tabletten, Diazepam, Lyrica, Fentanyl. Es gibt eigentlich alles Alkohol.
Ein langer, schmaler Platz. Beton, Asphalt, ein paar Bänke aus Metall. Darauf, davor, dazwischen einige Dutzend Menschen, etwa ein Viertel davon Frauen. Einzelne Grüppchen, verschiedene Sprachen. Unterschiedliche Stadien der Verwahrlosung. Alte Verbände, schlecht oder auch gar nicht gepflegte Wunden. Das Durchschnittsalter schätze ich auf 40 Jahre. Das kann täuschen. Abhängige harter Drogen altern, so heißt es, 10 bis 20 Jahre vor ihrer Zeit. Ständiges Kommen und Gehen. Einige mit Krücken oder Rollatoren oder im Rollstuhl. Begrüßen, abchecken, kleine Geschäfte, die direkt vor Ort in einer selbstgesetzten Spritze enden. Oder in einer Crackpfeife, Kokainsalz mit Natron vermischt und erhitzt. In den Gesichtern Apathie, Aggression und vieles, was dazwischen liegt. Über allem der Geruch körperlicher Ausscheidungen jeglicher Art. An keinem anderen Ort Deutschlands habe ich so viel Elend gesehen. Doch es gibt Unterschiede. Einige Besucher könnten direkt aus einem Büro kommen. Dazu Männer in Handwerkerkluft, die wohl tatsächlich gerade noch eine Mauer hochgezogen oder ein Kabel verlegt haben und auf ihrem Weg in den Feierabend für ein paar Euro an einer der Pfeifen ziehen. Das heißt, die illegale Droge, die sie konsumieren, befindet sich zu keinem Zeitpunkt in ihrem Besitz.
Also hier ist eigentlich alles. Es wird praktisch hauptsächlich wird Crack konsumiert, weil es kickt und es halt auch einen Kick gibt und dann und man ist ja hinterher, dass man irgendwie ein gutes Gefühl hat und ein bisschen was erlebt. Dann natürlich Heroin, dann wird auch Substitut wird hier illegal verkauft. Alles, was so.
Eine sehr junge Frau in einem sehr kurzen Rock, an den Unterarmen frische Schnittwunden, ist außer sich. Warum scheint, wenn überhaupt, nur sie selbst zu wissen. Ein älterer Mann, auch er scheint die Schuhe zu neu, der Blick zu klar, nicht hierher zu gehören, zumindest nicht das Schicksal der meisten hier zu teilen, geht auf die junge Frau zu, die sich ein wenig beruhigt hat.
Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Lass ihn Ruhe.
Ja, okay, wir wollen.
Ein kurzer Handel, der sich wohl nicht direkt um Drogen dreht. Dann verschwinden sie in Richtung eines nahegelegenen Parkhauses.
Finanziell ist es immer noch ein großer Aufwand. Und auch, wenn man dann da hängt, kommt man schwer weg. Und deshalb ist es relativ schwer für die Leute, in diesem Suchtmodus was zu verändern, ist fast nicht möglich, weil man wie ferngesteuert ist und umgeschaltet ist.
Diese Leute, die ja auch sehr hektisch zum Teil unterwegs sind, ne, weil ja dieses Crackzeug erstmal so ein, bei manchen so einen Redeschwall auslöst und das ist dann manchmal nervig. Also für unser eins, der schon so ein bisschen betagter ist, zu den Alt-Junkies gehört und Heroin-Junkies gehört, ne? Ganz andere Baustelle.
Kirstin, Diplom-Sozialpädagogin. Seit 4 Jahren verwitwet, 2 Kinder. Wer sie sieht, käme nicht auf die Idee, dass sie jahrzehntelange intensive Erfahrungen mit Heroin hat.
In Deutschland geht man zurzeit von etwa 150.000 heroinabhängigen Menschen aus. Wobei immer wieder auch von Betroffenen berichtet wird, die einer geregelten Arbeit nachgehen, sozial integriert sind und ihrem Umfeld ihre Abhängigkeit verheimlichen können.
Das ist der Heimvertrag. Also ich bin jetzt selber 67 Jahre alt, habe im letzten Jahr im August die Diagnose Lungenkrebs und Bronchialkrebs bekommen und musste ich mir also mich mit dem Gedanken vertraut machen, dass ich mehr Pflege brauche, weil ich auch 24 Stunden erstmal am Sauerstoffgerät hänge, als mir lieb ist.
Neben ihrem Stuhl eine Art medizinischer Rollkoffer.
Das ist Flüssigsauerstoff. Da hänge ich nun eigentlich 24 Stunden dran.
Sie leidet an Krebs, hat nur noch einen Lungenflügel. Mit ihrer Abhängigkeit hat das nichts zu tun.
Einkaufen und kochen täglich, das geht auch schon nicht mehr so. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für dieses Heim entschieden.
Es ist dir nicht leicht gefallen.
Ich musste mich mit dem Gedanken anfreunden, weil für uns Ex oder überhaupt Junkies, Drogenabhängigen, was auch immer, das gar nicht so einfach ist, irgendwo unterzukommen. Weil wir natürlich ja mit viel Argusaugen beäugt werden und man langhin in der Bevölkerung meint, wir wären so und so selber schuld.
Die Frage?
Ich habe in dem Nest, in dem ich vor Hannovers Pforten aufgewachsen bin.
Wie die Drogen oder die Droge in ihr Leben kam?
Haben Leute aus meiner Baujahrgruppe 1956 schon früh angefangen, Drogen zu konsumieren. Und da sind dann schon die ersten verstorben. Das hat mich doch irgendwie alarmiert und ich wollte ja nicht sterben. Ich wollte einfach nur was ausprobieren. Und dann habe ich da erstmal drauf verzichtet, weil so viele gute Freunde schon gleich verstorben waren an Überdosen. Und dann habe ich gewartet, bis ich so ungefähr 28 war. Dann habe ich das dann doch gewagt, Heroin zu konsumieren. Auch in Verbindung mit Kokain am Anfang. Das war in sehr, sehr reiner Form damals noch verfügbar, sauber. Sozusagen beides. Und das konnte man gut miteinander vermischen. Dann hatte man erst einen kleinen Peak, so dass man sich gut fühlte. Und kurz drauf schlich das langsam aus. Also es war einem äußerlich, wenn man es nicht übertrieben hat, nicht anzumerken. Und das haben bei mir viele auch nicht gedacht.
Abgesehen von Kirstins regulärer Arbeit kam das Geld für die Droge aus Geschäften mit der Droge.
Das ist das heikle Thema sozusagen, ne? Also man muss natürlich auch selber illegal, ganz früh hat man natürlich was weiterverkauft.
Seit 1958 fällt Heroin unter das Betäubungsmittelgesetz. Während Herstellung, Erwerb, Handel und Besitz unter Strafe stehen, ist der eigentliche Konsum straffrei. Bei nicht geringen Besitzmengen, die je nach Bundesland verschieden sind, ist eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr vorgesehen.
Aber das hat man natürlich versucht, so gering wie möglich zu halten, dass man selber gerade so, man wollte sich selbst damit finanzieren und nicht irgendwelches Geld anhäufen oder sonst was tun.
Kirstin bezeichnet sich selbst als drogenkrank.
Ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte erschwerend die Problematik, dass meine Schwester, 1,5 Jahre jünger, herzkrank geboren ist. Also die hat ein Loch in der Herzscheidewand gehabt, das wurde damals mit einer Plastik verschlossen in Göttingen, das war die Universitätsklinik. Und man hat viele Fehler noch begangen. Meine Schwester ist in diesem Krankenhaus verstorben. Die ganze Liebe meiner Mutter ist in meine Schwester geflossen. Und ich musste als Ältere, 1,5 Jahre Ältere, immer vernünftig und ruhig und besonnen und so sein. Da hat mir was gefehlt. Zuwendung. Mein Vater hat schlimm gearbeitet. Die Liebe von dem hätte ich bekommen, aber das war gar nicht möglich, weil der eben einfach immer arbeiten war. Und so weiß ich, dass ich durch diesen Mangel an Zuwendung im Prinzip drogenkrank geworden bin. Da habe ich was mit ausgeglichen. Und später, als ich mich verliebt hatte in meinen Mann, war ich sofort clean. Ganz einfach, weil da hatte ich Zuwendung, die mir gefehlt hat. Und dann brauchte ich die Droge gar nicht mehr. Und wenn man das erkennt, so, wodurch man eigentlich abhängig geworden ist, da braucht man aber auch viel Zeit und eventuell eine gute Therapie dafür, dann kann man da schon was machen. Das wird immer angenommen, einmal Junkie, immer Junkie, aber das stimmt dann nicht. Mhm.
Die ersten 3 Jahre mit ihrem Mann waren gut, sagt sie.
Bis mein Partner selbst Drogen probierte. Und da habe ich dann auch Schwierigkeiten gehabt damit. Auf jeden Fall habe ich da dann auch wieder eine Zeit lang mit konsumiert. So.
Der Grad zwischen Rausch und Tod ist bei dem Konsum von Heroin extrem schmal. Bereits 5 bis 10 Milligramm reines Heroin, 5 oder 10% des Gewichts einer Briefmarke, können für Erstkonsumenten tödlich sein. Während chronisch kranke Langzeitabhängige durchaus die 10-fache Menge vertragen.
Mein Gott, glaubst du, das habe ich mir gewünscht?
Direkt am Bahndamm, etwa 200 Meter vom Bahnhofseingang entfernt, das Stellwerk, eine Einrichtung der Paritätischen Suchthilfe Niedersachsen, als geschützter Raum mit einem niederschwelligen Angebot für drogenkranke Menschen. Toiletten, Waschmöglichkeiten, eine kostengünstige warme Mahlzeit, saubere Spritzen und die in Niedersachsen einzigartige Option, Drogen zur Vermeidung von Notfällen unter medizinischer Aufsicht zu konsumieren.
Das ist wie ein Zwang. Man muss immer den nächsten in der Nadel man muss, also das kennen viele. Und weißt du was? Du bist die Gier, die ist so schlimm, ne? Du machst Sachen, du klaust Sachen, weil du unbedingt wieder konsumieren willst. Weil ich psychisch abgeschmiert bin durch diesen Verlust von meinem wirklich geliebten Partner.
Es gab bessere und schlechtere Zeiten, sagt Kirstin. Eine gemeinsame Therapie, Phasen der Stabilisierung, in denen ihr übergangsweise auch substituierende Medikamente halfen. Bis zum Tod ihres Mannes vor 4 Jahren.
Der hat sogar 1,5 Wochen, bevor er gestorben ist, noch gesagt, ich sterbe gleich, ich weiß das. Und da habe ich gesagt, bitte tu mir das nicht an, das geht gar nicht für mich. Wir haben es gerade so schön. Ich habe diese Substitution als beruhigende Wirkung verströmend in dem Moment, wo ich sehr, sehr depressiv und traurig war, empfunden. Also das hat mir geholfen in dem Moment.
Kirstin fühlt sich noch nicht stark genug, um auf die Medikamente zu verzichten.
Das Substitut ist ja doch immer noch ganz weit entfernt in seiner Wirkung von der Ursprungsdroge. Und wer will sich da mit so einem Substitut zuschütten? Eigentlich, denke ich, ein verschwindend kleiner Prozentsatz ist das, denke ich.
Es waren und sind die ärztlich verordneten Ersatzstoffe, die ihr helfen, mit der Suchtkrankheit umzugehen und die gleichzeitig die Suche nach einem Heim und das Leben in einem Heim zur Herausforderung machen.
Weil ich natürlich meine Substitution und meine Morphintabletten da nicht verheimlichen kann. Naja, und man fragt sich dann natürlich, weil ich eben äußerlich auch erstmal so einen ganz ordentlichen Eindruck mache, na, was ist das denn für eine, ne? Und dann denken die ganz leicht, ich bin so ein hintertriebener Typ. Und das muss ich dann erstmal wieder ausräumen, dieses Vorurteil. Und da kann man sich manchmal auch die Zähne dran ausbeißen. Ja, Bewohner, die würden wahrscheinlich sich überlegen, wie sie ihren Nachtschrank abschließen können. Weil die ja denken, dass Junkies alle Diebe sind und keine Gelegenheit auslassen, um sich Kapital von anderen anzueignen. Und Personal ist natürlich auch. Also man wollte jetzt doch auch wirklich, dass ich mein Medikament in die Hände von dem Personal gebe, was ich ja normalerweise selber verwalte und das auch gut kann. Ne? Jetzt erzählt mir heute die stationsleitende Pflegekraft, sie sind ja noch so hoch eingestellt. Ja, was die als hoch empfinden, ist für mich nichts. Weil ich bin schon eine der wenigen in unserer Substitutionspraxis, die so weit aus eigenem Antrieb runtergegangen ist.
Brauchst du einen Krankenwagen?
Das sieht fast so aus, ne?
Ja.
Eine Frau und ein Mann, beide mit Krankenpflegeexamen, leisten routinemäßig auf den Plätzen am Hannoveraner Bahnhof medizinische Hilfe.
Bist du ganz auf der Straße oder hast du ein Zuhause? Auf der Straße. Gehst du in eine Unterkunft irgendwo? Nee? Kommen die Straßenarbeiter hier manchmal vorbei, die Sozialarbeiter zu dir? Kennen die dich?
Hannover, ja, das ist ein Drehpunkt. Und die Szene ist ja auch am Bahnhof.
Harry, schmal, fast ausgemergelt, markante Gesichtszüge. Vor 68 Jahren in Hannover geboren.
Ich meine, ich war 18 oder 19 Jahre drauf. Teilweise auf der Straße gelebt und hab dann eine Therapie gemacht und bin jetzt 20 Jahre bis auf Rauchen abstinent.
Es begann mit einer Beziehung, beziehungsweise
mit der Freundin habe ich da mal Schluss gemacht, habe später gemerkt, dass das ein Fehler war, konnte den Fehler aber nicht mehr gut machen. Dann habe ich mir gedacht, ja, du musst unbedingt eine Familie haben irgendwie. Und da habe ich mir dann gedacht, na ja, aber so verflemmt wie du bist und so traurig, da brauchst du gar nicht in eine Disco zu gehen. Da beißt sowieso keiner an. Naja, und dann habe ich Koks mir besorgt und damit ging dann die Party ab. Das waren natürlich keine Beziehungen, die sich da entwickelt haben. Das waren einfach One-Night-Stands, aber eben halt das kurze Glück. Da war ich etwas über 30. Ja, dann irgendwann kam Heroin und da hatte ich meine Droge gefunden, da hatte ich alles, was ich wollte und was ich eigentlich brauchte.
Heroin konsumierende Menschen beschreiben die Droge, die vor allem in den USA und den westlichen Industriestaaten konsumiert wird, oft als ein existenzielles Geschenk. Sie dient nicht der Selbstoptimierung, erweitert auch kaum den Blick auf diese oder eine andere Welt. Ermöglicht aber eine Flucht aus einer Realität, die oft von einer Angst, einem Schmerz, einem Trauma bestimmt wird.
Ich verstehe das auch als eine zutiefst menschliche Sehnsucht nach
Wärme, Geborgenheit,
Heilung oder auch Liebe.
Ich habe früher in der Schule Referate gehalten. Heroin war für mich immer die Todesdroge. Macht sofort abhängig. Ich habe das probiert. Ich habe mir gedacht, was macht abhängig? Gar nichts macht abhängig. Merkst ja gar nicht. Was für ein Blödsinn hast du erzählt? Und dann habe ich mir gedacht, war aber so schön, machst du nächstes Wochenende nochmal. Wieder keine Entzugserscheinung, null. Habe ich mir gedacht, Mensch, das ist aber so toll, kannst Mittwoch auch nochmal dazu nehmen. Und dann war es soweit. Irgendwann habe ich auf Toilette gesessen und dann kam ein Freund zu Besuch, wir waren verabredet. Und ich sage, Mensch, sag ich, mir geht so dreckig. Ich glaube, ich habe eine Grippe oder ich weiß auch nicht. Nee, sagt er, du hast einen Affen. Du bist auf Entzug. Ja, und dann hat er mir Stoff geholt und dann habe ich gemerkt, aha, danach war es weg und dann war ich halt drauf.
Also alle Süchte haben mich immer angezogen. Außer Alkohol, da war ich so schockiert durch meinen Stiefvater. Der ist morgens aufgestanden, ganzen Körper, zitter. Das hat mich so schockiert, dass ich saufen konnte, aber ich konnte auch immer aufhören. Und Heroin, das ist dann erst gekommen, mit 18 habe ich es zwar schon konsumiert mal, aber immer in Abständen, also immer lange Abständen, ein halbes Jahr, auch mal ein Jahr nichts genommen.
Micha.
Naja, ich habe 13 Jahre ab und zu was genommen, 94, 10 Tage am Stück und der Affe war so wie eine kleine Grippe, 2 Tage, noch nicht mal. Ich denke, wenn das so nicht mehr ist, dann machst du das immer wieder locker weg. Ne? Scheiße. Ab da war Schuss. Habe ich zweimal kalt entzogen, habe ich nicht geschafft.
Nur sehr wenige Privilegierte haben Zugang zu reinem Heroin. Auf der Straße gehandelter Stoff enthält teilweise nur 5% der eigentlichen Substanz. Dafür aber Streckmittel wie Koffein, Paracetamol, Mehl oder hochriskante Stoffe wie Strychnin oder Fentanyl. So potenziert die Illegalität die Gefahr einer Überdosierung und macht den Konsum zu einem Hochrisikospiel. 2023 starben in Deutschland laut Bundeskriminalamt 2227 Menschen an den Folgen ihres oftmals krankheitsbedingten Drogenkonsums. So viele wie nie zuvor. Die meisten nahmen Heroin oder Morphin.
Na, zwischendurch dann kam durch diese Sucht und Scheißerei kam dann eben Knast rein, Knast raus, Knast rein, Knast raus, aber immer nur kurze Strafen. Das längste war höchstens ein Jahr. Ne? Ich habe insgesamt, jetzt bin ich 60, habe ich 5 Jahre abgesessen. Ich bin jetzt zweimal hintereinander 10 Jahre draußen.
Ja.
Ich kann nicht laufen.
Du kannst nicht laufen, ne? Genau. Hast du Unterarm G-Stützen? Hast du auch nicht. So, Stützen? Hey! Kannst du mal vom Wagen weg? Nee, kein Essen.
Jetzt nicht.
Zahnbürste? Ein bisschen warten. Zahnbürste suchst du oder Essen?
Ich wollte.
Essen habe ich nicht. Nee.
Ich wollte.
Übernachtest du direkt hier oder woanders?
Hier.
Trink nochmal einen Schluck, dann kann ich dich ein bisschen was ganz trocken im Mund.
Ist für mich ein Schimpfwort, weil ich bin keine Müllkippe. Ich gehöre nicht zum Müll.
Die Frage, wie er über den Begriff Junkie denkt.
Ich habe genauso viel Intelligenz wie jeder andere Bürger. Gibt genug Leute, vielleicht, wo es passend ist, aber ich gehe nicht verschlammt auf die Straße. Ich kleide mich ordentlich. Ich sehe jedenfalls meiner Meinung nach, auch wenn ich lange Haare habe und ein bisschen den Rocker-Style spiele, immer gepflegt. Auf der Straße und nicht so, so laufe ich nicht rum. Ne? Ich finde das frech. Das ist ein armer Mann, der hat ein Suchtproblem. Das ist mein Thema.
Hast du da drüben noch mehr Sachen? Ist das deine Isomatte da drüben? Die orange Matte? Gehört die dir? Nimm mal den Wagen. Gehören die Sachen dir, die da hinten sind, die orange Matte?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Okay.
Egal.
Dann schläfst du einfach so.
Als das Bein gebrochen war, warst du im Krankenhaus? Ja. Bist du da, haben die dich entlassen oder bist du einfach gegangen? Und die haben dir einen Brief mitgegeben? Ja. Der ist da hier in der Tasche wahrscheinlich. Hier wahrscheinlich, ne?
Ja, sie, da ist mein Rettungsanker gewesen.
In seinem Übergangsheim für Obdachlose wird Micha von SIDA e.V. Soforthilfe und Information durch ambulante Versorgung betreut. Ein Anbieter für Kranken- und Altenpflege, der auch außerhalb klassischer medizinischer Strukturen arbeitet.
Das war ein Hilfeschrei von mir. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, unterernährt, 3 Wochen nichts gegessen.
Wie bist du hierher gekommen mit dem Fuß? Aus dem Krankenhaus. Das ist ja ein ganz schön weiter Weg eigentlich, ne? Gelaufen? So einfach oder hattest du Stützen?
Bist du aus dem Krankenhaus weggegangen?
Zu Fuß?
Zu Fuß oder weil du weg wolltest oder haben die Ärzte gesagt, du kannst nach Hause gehen?
Ja, gefragt.
Ja.
Kann ich raus?
Ja.
Ja oder ja.
Ja, aber haben auch gesagt, du wirst entlassen oder haben die nur gesagt, du kannst raus?
Ich war lebensmüde, wollte nicht mehr, hatte das Bein offen, konnte nicht zum Arzt mein Pola holen, bin von 12 Meter auf 0.
Pola, Polamidon, Michas ärztlich verordneter Heroinersatz.
1 Meter ist 1 Milliliter.
Eine hohe Dosis von 12 Millilitern macht einen kalten Entzug sehr gefährlich.
Kann tödlich sein. Hab mir aber kein Heroin geholt, hab mir Koks geholt und dann gib ihm. Bis der mit der Sense als Schatten vor mir saß und sagt, du musst da nicht dran. Und ich so eine Psychose schon. Wäre mir scheißegal gewesen, in dem Moment zu sterben. Das war 2017. Und dann habe ich von dem Krankenhaus ich gesagt, ich gehe nur hier raus, wenn ihr sie da als Pflegedienst für mich. Ich brauche meinen Polen nach Hause, ich kann nicht laufen, eh nicht. Und so habe ich das hingekriegt.
Der Pflegedienst bringt Micha täglich seine Dosis Polamidon, die er unter Aufsicht nehmen muss, und wechselt jeden zweiten oder dritten Tag die Verbände. Michas Körper ist eine Art Sammlung medizinischer Baustellen. Eine offene Wunde aufgrund drogenbedingter schlechter Durchblutung, ein Abszess von einer falsch gesetzten Spritze.
Das war alles kaputt. Okay, es ist ein bisschen noch ein paar Rillen, hier war alles offen. Hier so ein Loch, da habe ich operiert, da war das Sprunggelenk. War total voller Eiter, 16.000 Leukozyten. Dann hatten wir hier einen Polen, der hatte hier Viecher eingeschleppt und ich bin immer noch am Kratzen, kratze das immer wieder auf. Aber sie sind weg, brauchst keine Angst haben. Ne? Ich habe jetzt Pflegestufe 1 gekriegt. Ich brauche ein bisschen Hilfe beim Sauermachen und so. So aufs Klo gehen und geht alles. Ne? Zähne sind jetzt mal dran, das ist das Einzige, was mich stört. Die müsste ich mal machen lassen. Ist alles so abgebrochen durch das Kokain, ne?
Darf ich das nochmal richtig unten ranmachen? Das ist da weggerutscht.
Auch die beiden so empathischen wie engagierten Pflegekräfte am Hannoveraner Bahnhof arbeiten für SIDA e.V.
Wir können dir erstmal auch mal ein Schmerzmittel geben.
Ja?
Ja?
Gute Idee?
Das ist eine gute Idee, glaube ich, oder?
Ja,
Ibuprofen hast du schon mal eingenommen?
800.
Jo, wir haben nur 400, aber ist ein Anfang.
Ja. Ich habe 800.
Ja.
Gut, ja. Wir sind keine Ärzte, deswegen dürfen wir nur die 400. Wir sind nur Pflegekräfte, weißt du. Aber ist besser als nichts, oder?
Ja.
Ja. Hast du Probleme mit den Nieren?
Ja. Und dein Wasser nicht vergessen, das ist wichtig. Du hast ganz lange in der Sonne gelegen, ne?
Das war mein erstes und hier vorletztes Heim. Mhm.
Ein zweites Treffen mit Kirstin. Sie hat kurzfristig das Heim gewechselt. In ihrem neuen Zimmer stehen noch volle Umzugskartons.
In dem Heim davor, da war die Ernährung wahnsinnig schlecht. Erstmal nicht nur von den Mengen her, war das weit unter der Portion, die ein normaler Erwachsener isst. Also ich war da eigentlich immer hungrig.
Dazu Ärger wegen der substituierenden Medikamente. Da sich Kirstin als zuverlässig erwiesen hat, bekommt sie die täglich einzunehmende Medizin von einer darauf spezialisierten Ambulanz jeweils für eine ganze Woche ausgehändigt.
Ich dachte eigentlich, mit meinem Einzug hier steigende Tendenz würde es mir besser gehen. Aber das ist nicht der Fall. Also Ich merke schon Grenzen, an die ich hier stoße. Da sind hier schon Stimmen laut geworden. Ja, warum musste denn so jemand jetzt hier einziehen? Und auch überhaupt, am Anfang hat die Putzfrau denn auch schon mal in meinem Mülleimer mit dem Finger so ein bisschen geguckt, ob ich da irgendwelche Packungen vielleicht noch entsorgt habe, die ich hier unterm Radar habe.
Obwohl?
Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu der Heimleitung bis jetzt, befürchte aber auch natürlich aus Erfahrung, wenn jetzt zu viel auf die geschossen wird, dass das dann auch zu einem Misstrauen mir gegenüber vielleicht doch noch führen könnte. Und das wäre natürlich bitter, ne? Also es kommt auf die Belastbarkeit der Heimleitung an, denn auf die ist sicherlich im Verborgenen jetzt ganz schön viel eingeprasselt.
So, sagt Kirstin, wird es nicht lange gut gehen.
Ich merke doch schon sehr schnell, dass um hier mit durchzulaufen, dass ich mich zu sehr anpassen müsste. Und ich glaube, das schaffe ich nicht.
Dauerhaft anhaltender Heroinkonsum verändert die Struktur des Gehirns, was sich in Abhängigkeit äußert. Grundsätzlich sind diese Veränderungen mit Krankheiten wie Parkinson oder Demenz vergleichbar. Die oft mit Heroin verbundene körperliche, mentale und soziale Verelendung ist weniger seinen pharmakologischen Eigenschaften als den kriminalisierenden Konsumbedingungen geschuldet. Die Dämonisierung des Heroins als das klassische Rauschgift schlechthin ist nicht zuletzt dem US-amerikanischen, 1972 von Präsident Nixon ausgerufenen War on Drugs geschuldet, der auch die Politik anderer westlicher Staaten prägte und in weiten Teilen nach wie vor prägt.
Dabei erhöht, sagen Experten, jeder Schlag gegen den Drogenhandel den Druck auf die Abhängigen und führt zu weiteren Toten.
"20 Jahre bin ich clean."
Nach 19 Jahren Heroin, erzählt Harry.
"Unter Substitution. Heutzutage, okay, ich finde das nicht schlecht. Sollte jeder für sich entscheiden, welchen Weg er nimmt. Also ich bin glücklich, dass ich clean bin, weil ich bin frei. Die einzige Unfreiheit, die ich habe, ist mein Rauchen. Da sehe ich immer zu, dass der Tabak stimmt."
Der Weg war hart.
"Ich konnte nicht mehr. Also wenn ich das noch hätte, vielleicht eine Woche mitgemacht, dann wäre ich krepiert. Also ich wusste ganz genau, hier, entweder Exitus oder Leben. Und ich habe mich da halt fürs Leben entschieden und bin da hingekrochen. Und dann habe ich das Ding durchgezogen."
Entgiftung.
"Wirklich, das war die Hölle. Das war die Hölle. Bis ich dann irgendwann in eine Therapie kam."
Die Einrichtung war christlich geprägt.
"Total, so konnte ich nichts mit anfangen. Das Einzige, was mich gewundert hat, die ganzen Leute, die da gearbeitet haben, die waren immer gut drauf. Und da habe ich mich so gefragt, woher nehmen die Kraft? Das war so das Erste, was mir so da eingefallen ist. Und dann gibt es da ja immer so Umstufungsgespräche, also von alle 3 Monate. Und als ich dann in die letzte Stufe umgestuft wurde, da sagte mir der Therapieleiter: "Naja, Harry, ich glaube dir, dass du an Gott glaubst, bloß du hast keine Beziehung zu ihm." Das Ding hat mich nicht losgelassen. Und da rannte noch einer rum. Und der war auch mal drauf gewesen. Und dem habe ich gefragt. Ich sage: "Mensch, sag ich, was meint der damit?" Da sagte er, ganz einfach: "Jesus, sein Sohn, der war hier. Das ist die Beziehung. Und daraus ist mein Glaube entstanden."
"Nina, wo meine Brille? Brille keine bei mir. Welche Brille? Ich kann die Brille geben, Stein in meine Hand. Ich glaube nicht deine Brille. Gehst du suchen deine Brille und dann sagst du danke."
Ich bin kein Halleluja-Schreier. Ich gehe auch am Wochenende nicht in irgendeine Gemeinde. Aber ich habe schon meine Rituale, die ich mache. Dass ich zum Beispiel jeden Morgen irgendwie ein bisschen was in der Bibel lese und bete. Das mache ich jeden Tag.
Die Welt war niemals drogenfrei. Psychoaktive Substanzen gehören seit Anbeginn zur menschlichen Kultur. Da der Mensch im Rausch, egal ob dieser dem Alkohol, Heroin oder sonst einer Substanz geschuldet ist, den Respekt vor den geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen verliert, sind Rauschmittel eine grundsätzliche Herausforderung für die Ordnungsstrukturen einer Gesellschaft und ihrer staatlichen Autorität. Die Frage, ob eine Substanz als Konsumgut, Medikament, Droge oder Gift gesehen wird, bestimmt den Status der Menschen, die sie konsumieren.
Ich denke oft selber, ich habe jetzt so keine Suchtgeschichte durchlebt, aber wenn ich mir die Geschichten anhöre und ich denke, das wäre meine Geschichte, dann denke ich, ich weiß gar nicht, ob ich das besser hingekriegt hätte.
Reinhard Gramlich arbeitet für Neues Land, dem Verein, der Harry geholfen hat, sich vom Heroin zu verabschieden.
Und es hilft mir so ein bisschen auch, die Menschen zu verstehen, wo ich weiß, es kann manchmal auch ganz schön schnell gehen, dass Dinge wegrutschen, dass Beziehungen auseinanderbrechen, dass man Arbeit verliert und dass es gar nicht so selbstverständlich ist, wenn man einigermaßen mit seinem Leben so zurechtkommt.
Ja, ich mache so, dass ich über die Runden komme. Ich klaue nicht, aber ich habe meine Geschäfte.
Micha ist regelmäßig in der Szene am Hannoveraner Bahnhof unterwegs.
Ich mache nichts mit Heroin, aber anderes eben. Ankauf, Verkauf sozusagen.
Mehr will er dazu nicht sagen.
Ich bin jetzt nicht mehr therapierbar. Ich weiß meine Fehler. Und wenn ich keine Heroin nehmen will, nehme ich keins. Weil ich meinen Polar kriege. Aber wenn ich welches nehmen will, nehme ich welches. Ist eben so.
Etwa 4-mal in der Woche, sagt Micha, konsumiert er Heroin.
Wie ich drücke in der Leiste nur noch. Weil ich treffe auch woanders, aber es ist zu viel Prokelei. Also Heroin-Päckchen 10 Euro.
Er greift nach seinem Portemonnaie, zieht einzelne kleine Fotos heraus. Die wichtigsten Menschen. Es sind nicht viele.
Ja, gut, das war Rudi.
Der beste Freund.
Er sitzt im Rollstuhl, weißt du? Aber wir sehen uns ja ähnlich, ne?
Auch er drogenkrank, bis zu seinem Tod direkt hinter dem Paravent hinter Michas stumm laufendem Fernseher.
Das ist meine Mama. Die sieht mir so ähnlich, guck mal. Ne, die ist ja da, ist sie noch ein bisschen jünger, jetzt ist sie 82. Das ist meine Tochter, da ist sie 27. Kurz bevor sie schwanger wurde. Das hat sich jetzt die letzten 6 Jahre ist es ein bisschen eingeschlafen. Das war die Zeit, wo es Rudi so schlecht ging. Ne, 7 Jahre ist es schon, ja, warte mal. Die Tochter wird jetzt 11, ja, 7 Jahre. Und da hat sie gesagt, na, sie wurde dann komisch. Ja, wenn du das nicht weißt, dann ist es eben so. Aber es tut mir nicht weh, weil ich weiß, ich habe nicht alles falsch gemacht. War da aber eben nicht so scheiße, wie sie mich manchmal dahingestellt hat.
Er sucht das Foto seiner Enkelin.
Nee. Wahrscheinlich im anderen Portemonnaie oder verloren. Das wäre natürlich schade.
Micha, worauf freust du dich?
Och, ich freue mich auf schönes Wetter, bisschen eine Luft, vielleicht ein Turn, vielleicht kein Turn. Vielleicht treffe ich mal irgendeinen, den ich lange nicht gesehen habe. Kommen ja viele wieder aus dem schwedischen Urlaub. Schwedischer Urlaub ist der gestreifte Sonnenbrand. Obwohl man ja in der Zelle nicht braun wird.
Und die Drogen?
Was geben sie mir? Ach du große Neue, das ist eine schwere Frage. Was geben sie mir? Sie beruhigen mich. Lassen mir das Leben einfach ein bisschen glücklicher erscheinen. Weil viel Glück hatte ich in meinem Leben jetzt nicht mehr.
Er greift nach einer Flasche Schnaps.
Es unterstützt mein Leben. Sag ich einfach mal so. Es unterstützt mich immer noch, ja. Genauso wie ich den Jägermeister jetzt schon seit gestern Abend hier hingestellt habe. Den trinkst du erst morgen und jetzt sauf ich ihn. Obwohl es nicht sein muss, aber ich will ihn jetzt trinken. So ist das mit der Droge auch.
Ja. Ein tiefer Schluck.
Was bringt es mir? Das ist die Frage, die sie alle fragen. Was bringt es dir? Meine Mutter hat sich auch damit abgefunden. Die hat immer gesagt, das ist dein Drehbuch. Ich sage, genau so. Und wenn das Drehbuch zu Ende ist, dann ist der Film vorbei.
Und was, Micha, was nehmen dir die Drogen?
Sie haben mir alles genommen.
Noch ein tiefer Schluck.
Sie haben mir mein Leben genommen. Ja, ich hätte... Es ist verdammt schwer, es wieder zu lassen. Ja, aber egal. Da braucht man nicht mehr drüber heulen. Es ist, wie es ist. Ne? Jammern hilft nichts. Ist so.
Das ist deiner, ja?
Ja.
Gut.
Da haben wir schon mal einen Namen.
Wenigstens Unterarm Gehstützen. Ja. Machst du alles alleine oder hast du irgendwie so wie ein Betreuer oder irgendwie sowas? Nee, hast du nicht. Machst alles selber.
Und was macht man mit der Tatsache, dass Drogen in der Welt sind? Das muss, so der Autor Georg Seslin, immer wieder neu verhandelt werden. Er sieht dafür 5 grundsätzliche Antworten. Kultivierung, das heißt, die Droge wird Teil der gesellschaftlichen Praxis. Akzeptanz, die Droge wird unter bestimmten Umständen für bestimmte Personen geduldet. Gleichgültigkeit. Die Droge und die Probleme, die sie verursacht, werden verdrängt und geleugnet. Problematisierung. Die Gefahren der Droge werden erkannt und man setzt auf Aufklärung und Pädagogik. Bekämpfung. Die Droge wird zum Feind erklärt. Heroin wird seit 2009 in Deutschland, wie in einigen anderen Staaten auch, in geringen Mengen wieder legal produziert und unter strengen Auflagen erfolgreich bei der Behandlung Schwerstabhängiger eingesetzt.
Wir können nicht immer nur funktionieren und wir brauchen auch ein bisschen Zeit mal zum Leben und Spaß haben, finde ich.
Kirstin geht es besser. Vor allem die Atemübungen mit einer engagierten Physiotherapeutin haben ihr geholfen. Das Gerät mit dem künstlichen Sauerstoff braucht sie nur noch in Ausnahmefällen. Die Frage, ob sie hin und wieder noch Heroin konsumiert, sie nickt. Etwa einmal im Jahr, sagt sie. Zuletzt Zufall vor einer Woche.
Das ist nicht so, dass wir da also nun breit in den Seilen. Im Gegenteil, also es macht trotzdem eine dämpfende und beruhigende Wirkung. Das war ja auch das Ziel, mal einen Tag einfach 5 gerade sein lassen zu können, weil mir das ja sonst schwerfällt. Ne? Ich bin ja jeden Tag quasi am Kämpfen.
Die Qualität des Heroins ist, sagt sie, schon lange nicht mehr, wie sie früher war. Ganz aufhören will sie nicht.
Das mich zerstören, das war noch nie mein Ziel. Sicherlich, vielleicht gibt es manche, die das unbewusst machen, sich zerstören. Also es gibt bei Drogenabhängigen eben auch die ganze Palette durch die Gesellschaft weg. Alle möglichen vom Chefetagenmitglied bis hin zum Underdog gibt es ja jedwede Form von Charakter.
Im Heim hat sie sich mittlerweile besser eingelebt. Die Mitbewohner wissen nichts von ihrer Geschichte.
Die Heimleitung und das Pflegepersonal hier gehen sehr gut damit um. Also ich habe überhaupt keine Diskriminierung bis jetzt erfahren.
Also für die Alten ist es ja schwierig. Also wenn jemand Pflegefall wird in den normalen Alterspflegeheimen, ist es schwieriger, jemand in Süchtigen zu begleiten, weil sie in ihrem Verhalten anders gesettet sind. Ne?
Einrichtungen für Suchtkranke können keine Altenpflege leisten. Seniorenheime sind nur in seltenen Ausnahmefällen in der Lage und bereit, suchtkranke Menschen zu betreuen. Ein strukturelles Problem, das sich massiv verschärfen wird.
Da braucht es eine bisschen spezielle Begleitung, wo man stark die Leute gut in Beziehung hat, aber eine gewisse Freiheit gibt und sich auf die Problematik einfach einstellt. Ne?
Witzig. Jetzt ist ja diese Haschisch-Legalisierung in bestimmten Teilen. Und da spricht mich hier eine Dame über 90 an und sagt, kiffen Sie eigentlich? Ich sag, nö. Und sie sagt, vielleicht sollten wir das aber mal machen, weil das würde uns eventuell gut tun. Ja, hat sie recht.
Auch wenn Kirstin sagt, dass sie Glück mit ihrem Heim hat, bleiben will sie nicht. Sie träumt von einer WG im freien Wendland.
Ehrlich gesagt, für ein paar Leute sind die ganz normal intellektuell ticken. Ne? Der ein oder andere Junkie da wäre für mich okay. Ich würde nicht gerne in so einer reinen Junkie-Einrichtung, das wäre ich ja auch gar nicht, wohnen wollen. Ne? Das würde ich nicht.
Was du mal einen Schlaganfall gehabt?
4 Jahre.
4 Jahre her. Okay. Und hier die Unterkünfte in Hannover, wäre das was für dich oder willst du gar nicht rein und fragen? Nee, das ist nichts für dich. Du willst auf der Straße bleiben eigentlich?
Ja.
Ja. Aber du kommst im Moment gerade nicht weit, um dir was zu essen zu holen oder so, ne?
Ich kann natürlich wieder mal Heroin nehmen. Dann bin ich halt sofort wieder rückfällig. Und dann gehe ich wieder, Entschuldigung, wenn ich das so sage, mit dem Teufel, weil der diktiert mir meinen Weg. Harry, denk dran, du musst klauen. Du hast kein Geld mehr, du brauchst aber morgen deinen Stoff. Harry, Mensch, komm, einmal kannst du. Ist doch geil. Denk doch mal an früher, wie du da gelegen hast. Wärme und so weiter. Also das wäre für mich tödlich, wenn ich irgendwo eine Idee hätte, nur im Kopf, kannst du mal. Das reicht. Aus kannst du mal wird irgendwann machst du mal. Da mache ich mir auch nichts vor. Ich muss einfach konsequent sein.
Nachdem er vom Heroin losgekommen war, hat Harry noch eine Ausbildung zum Suchthelfer gemacht und bis zu seiner Rente in diesem Bereich gearbeitet.
Drogengebraucherinnen und Drogengebraucher, die sind stigmatisiert von der Gesellschaft, aber sie stigmatisieren sich auch selbst. Also sie fühlen sich immer ganz unten. Die gehen da rein, ich bin doch sowieso der letzte, Entschuldigung, Dreck. Und das ist ein Ding, was nicht geht, weil Sucht ist eine Krankheit. Ich glaube, kein Süchtiger ist abhängig geworden, weil er da Bock drauf hatte. Und die Leute gehören halt zu unserer Gesellschaft. Sie gehören einfach dazu. Und da sollte man sich als Gesellschaft auch mal vielleicht mal einen Kopf drum machen, was kann man da nun ändern und eventuell besser machen.
Hi Andreas, grüß dich. Willst du ein bisschen was erzählen, Leo? Ich hab gerade ein Interview.
Man muss den inneren Schweinehund besiegen. Je älter man wird, desto schwerer ist das, von den Drogen runterzukommen, beziehungsweise auch von Alkohol. Ich bin jetzt 20 Jahre hier dabei. Ich war früher selber ein Junkie.
Der Autor dankt Neues Land e.V., SIDA e.V., der Paritätischen Suchthilfe Niedersachsen, Yes, Junkies, ehemalige und Substituierte e.V., Betreutes Wohnen Substituierter e.V. sowie allen genannten und nicht genannten GesprächspartnerInnen für die Einblicke in ihre Arbeit und ihr Leben.
Okay, hin und wieder kiffe ich mal ein oder ich rauche vielleicht den einen oder anderen Stein, aber ansonsten bin ich weg von den Drogen. Aber es ist nicht einfach. Manche sind sich am Drücken und machen sich das Bein weg. Oder auch beide, weil sie in der Leiste gehen, weil irgendwann können sie nicht mehr drücken. Oder wenn sie richtig mutig sind, im Hals. Das Leben ist nicht einfach.
Heroin im Alter. Feature von Jörn Klare.
Ich bin 48 und halbscheintot. Ich habe auch ein Lungenproblem, deswegen klappe ich ab und zu auch zusammen. Das Leben ist nicht einfach, aber ich versuche es im Griff zu kriegen. Früher ein, zwei Kisten Alkohol am Tag war bei mir gar nichts. Jetzt bin ich auf 8 bis 12 Flaschen, je nachdem, wie viel Pfand oder Geld ich sammle. Das Leben ist halt nicht einfach.
Es sprachen Andreas Pietschmann und Lisa Hirdina. Ton und Technik Jan Fraune. Redaktion Ingo Kottkamp. Regie Cordula Dickmeis.
Produktion Deutschlandfunk Kultur und Norddeutscher Rundfunk 2024.